Wir haben vor zwei Wochen eine neue Serie angefangen und unsere neue Serie heißt Sünde, Sinn oder Unsinn. Und Sünde ist so ein Megathema, das ist total altmodisches Wort für uns heute und niemand oder selten kann jemand was damit anfangen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich eine super Serie, über die man predigen muss. Okay? Und mit Sünde können die wenigsten sowas anfangen, beziehungsweise unser Verständnis oder das Verständnis von vielen, wenn sie über Sünde nachdenken, ist so, hey, irgendwas so Mittelalterliches. Weiß ich mal, so Sünde, irgendwas mit Verdammnis, irgendwas mit wie schlecht man ist und so weiter. Und niemand kann mehr damit was anfangen, beziehungsweise, hey, wir leben in einer Welt, weiß ich mal so, uns geht es hier im Westen vor allem, geht es so gut. Ich meine so, hey, wir haben so viel Spaß in so vielen Sachen und wenn wir viele Sachen nicht haben, dann kaufen wir sie. Und weißt, wenn wir sie nicht kaufen können, hey, dann überschreiten wir das Dispo. Weißt du, ich meine so, who cares, Hauptsache Spaß haben. So lebt sich bei uns so. Und deswegen will niemand eigentlich damit, hey, Sünde, hey, was ist denn das? Weißt du, ich meine so, irgendwas von, wir leben nicht mehr im Mittelalter, wir leben doch nicht mehr in so einer Zeit, wo das überhaupt relevant ist und so weiter. Und ich glaube wirklich, dass die Art und Weise, wie das oft dargestellt wird, wirklich nicht ganz korrekt ist. Genau, weil, und deswegen haben wir mit der Serie angefangen, was ist eigentlich Sünde, beziehungsweise wenn die Bibel darüber spricht. Und es ist nicht so, die meisten, wenn sie denken, hey, das ist vielleicht so was, was ich, Sex vor der Ehe, ganz schlimm oder Lügen oder Ehebruch und so weiter. Und das ist auf jeden Fall etwa alles, was mit Sünde zu tun hat. Aber allein im Neuen Testament gibt es 10 griechische Worte für Sünde. Und davon gibt es 33 Ableitungen. Ganz genau, das ist eigentlich ein bisschen komplexeres Thema. Und was eigentlich Sünde ist und was wir verstehen müssen ist, wieso das eigentlich wichtig ist, dass wir darüber sprechen, okay? Ist, ohne, wenn wir die nicht verstehen, was Sünde zum Beispiel ist, wenn die Bibel so viel von Sünde spricht, was meint sie eigentlich damit? Okay? Was ist denn das? Was ist denn eigentlich so schlimm daran? Was ist denn da so, wieso, was ist denn da so besonders daran, dass man so viel darüber sprechen muss? Die Sache ist, wenn wir darüber nicht sprechen, dann macht alles andere in unserem Glauben wenig Sinn. Dann sind Worte wie zum Beispiel, wir als Christen, wir glauben an eine Lösung, wir glauben an eine Rettung, wir glauben an die Ewigkeit, wir glauben an all diese Sachen, wir glauben, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Aber wenn wir Sünde nicht verstehen, was das eigentlich ist, sowieso, dann sind all diese Worte wie Erlösung, Errettung, Gnade, Rechtfertigung und all diese Sachen sind einfach nur Nomen und Worte, die eigentlich keine Bedeutung haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das verstehen, was meint die Bibel eigentlich mit Sünde? Und es ist viel mehr als, hey, du darfst nicht lügen, du da, weißt, sonst straft dich Gott und so weiter, was ein mittelalterliches Konzept ist, also mittelalterliches. Und ich glaube, dass es nicht ganz so dem entspricht, wie Gott es sieht. Aber was auch immer es ist so massiv, dass Gott seinen eigenen Sohn geben musste, dass er stirbt und die Sünde besiegt. Keiner von uns hätte es machen können und heute noch. Und Jesus musste sterben, der Sohn Gottes musste sterben, damit sozusagen die Sünde besiegt wird. Und wir sehen das im 1. Petrus 2,24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Gott selber hat den Menschen angeschaut und er wusste, hey, egal wie sehr sie sich bemühen, egal was sie machen, es wird ihnen nicht möglich sein, es zu besiegen. Deswegen hat Gott gesagt, okay, hey, ich muss meinen Sohn schicken, beziehungsweise Jesus hat für sich entschieden, hey, ich werde für sie alle sterben. Ich werde der Perfekte sein, der das perfekte Leben leben wird, keine Sünde tun wird, beziehungsweise ich werde ein Leben leben, wo ich alle ihre Sünden aufnehme, damit, und wenn sie an mich glauben, werden ihre Sünden ihnen vergeben. Und weil keiner von uns hätte es jemals schaffen können. Ist ja, es gibt viele sagen, ja, die Gebote Gottes in der Bibel, ja, das kann kein Mann. Ich sehe es nicht ganz so, weil die Bibel sagt zum Beispiel, Paulus hat über sich selber gesagt, er hat gesagt, hey, in den Geboten Gottes, im Gesetz Gottes war ich untadelig. Das heißt, er hat jedes einzelne Gebot von Gott, hat er wirklich befolgt. Er sagt, er war untadelig und trotzdem sagt er, halte ich all das für Dreck, als ich Christus kennengelernt habe. weil ich, egal wie gut ich die Gebote einhalte, werde ich Gott nicht gefallen können. In der Art und Weise. Und wieso ist es so? Weil die Sache ist immer die, was ist der Standard? Was ist der Standard? Ist ja, wir kümmern uns um die Armen. Und wenn sich jemand nicht um die Armen kümmert und mich als Standard sieht oder uns als Standard sieht, dann wird er sagen, hey, boah, hey, ja, die sind heiliger oder die sind besser. Aber das Ding ist, wenn du möglicherweise, keine Ahnung, Mutter Teresa als Standard siehst, die humanitäre Werke getan hat, dann muss ich sagen, oh Mann, manchmal so, keine Ahnung, aber ich bin noch lange nicht so weit, wo ich sein könnte. Und die Frage ist immer, was ist denn der Standard? Welchen Standard sehen wir? Und bei uns ist der Standard, ist Gott. Gott ist der Standard. Das heißt, alles, was nicht wie aussieht wie Gott, alles, was nicht so perfekt ist wie Gott, alles, was so nicht so wundervoll, großzügig, liebend, gnädig wie Gott ist, all das ist schon Sünde. Und deswegen müssen wir alle sagen, hey, ich bin Sünder. Und die Sache ist aber, dass wenn ich sage, hey, ich bin Sünder, hat es nicht damit zu tun mit Verdammnis, sondern hey, ich brauche Gottes Liebe mehr wie jemals zuvor. Ich brauche Gottes Gnade mehr wie jemals zuvor. Wenn die Bibel von Sünder spricht oder Sünder, dann hat es nichts damit zu tun und die uns sagt, hey, du bist so böse, hey, du bist so böse, du musst dich jetzt anfangen zu kasteien, du musst das machen und du musst das machen, du musst das machen. Keiner von uns könnte irgendein Werk vollbringen, vollziehen, das so Gott so wohlgefällig ist, dass wir allein durch unsere Werke ihm gefallen können. Sondern es ist allein durch Glauben, Jesus hat es gemacht. Pass mal auf, schau mal, ich habe ein paar Sachen wie zum Beispiel Richard Hawkers, das ist ein englischer Theologe aus dem 16. Jahrhundert, der in seiner Predigt über die Rechtfertigung gesagt hat, sogar unsere besten und vorzüglichsten Werke haben etwas an sich, das geheiligt, gereinigt und vergeben werden muss. Der Heiligste aller Heiligen heute auf der Welt ist einfach nur ein Sünder. Das ist das, was wir verstehen müssen, dass wir können nicht durch unsere Werke, ich kann nicht so ein guter Vater sein wie damit ich Gott so wohlgefällig bin, dass Gott sagt, boah, junger Fisch, du bist so gut, hey, da habe ich sogar Schwierigkeiten, so guter Vater zu sein. Das wird nie passieren. Das wird nie passieren, weil er einfach, und dieser Standard, den er gesetzt hat, den kann ich gar nicht erreichen. Aber weil er weiß, dass, als Gott weiß, dass ich diesen Standard nie erreichen werde, hat er seinen Sohn gesandt, damit er den Standard für mich erreicht, dass wenn ich an ihn glaube, ich gerechtfertigt werde. Damit jemand, der sündlos war, jemand, der perfektes Leben gelebt hat, sich entschieden hat, hey, weißt was, ich nehme all das, was dich belastet, alle deine Krankheiten, all das, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst, beziehungsweise das dich zerstören will, ich entscheide mich, es aufzunehmen. Das ist so krass, dass, schaut mal, und J.C. Ryle sagt, sogar in unseren besten Werken, ist auch ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert, sogar in unseren besten Werken gibt es Unvollkommenheit. Wir lieben Gott nicht in dem Ausmaß mit unserem Herzen, unserem Sinn und unserer Kraft, wie wir sollten. Wir fürchten Gott nicht, wie wir sollten. Sogar unsere Gebete, die wir beten, sind nicht vollkommen. Wir geben, vergeben, glauben, leben, lieben, hoffen, unvollkommen. Er sagt, wir reden, denken, handeln unvollkommen. Wir bekämpfen die Welt, das Fleisch und die Sünde unvollkommen. Lasst uns deshalb nicht schämen, unseren unvollkommenen Zustand zu bekennen. Schaut mal, wenn ich die besten Sachen mache, das ist so, ich liebe es zu geben, okay, ich liebe es zu geben. Ich liebe es zum Beispiel, die Ise zu segnen, meine Frau zu segnen, ich liebe es. Wenn die Ise weg ist, letztes Mal, wo sie weg war, habe ich tapeziert, okay. Ich habe tapeziert und ey, das sieht so gut aus, okay. Und da seht ihr schon, wie unvollkommen ich bin. Wirklich, ich habe tapeziert, das war so schön, hey, das sieht so gut aus, dass Leute, die reinkommen, die sagen, hey, das ist so toll und so weiter. Und ich habe mir nur darauf gewartet, dass die Ise kommt und es sieht. Okay? Und sie kam rein und sagt, Schatz, das sieht so toll aus. Ja, Schatz, habe ich nur für dich gemacht. Aber hätte sie mir das nicht gesagt, dann hätte ich gesagt, hey Schatz, guck mal, was ich gemacht habe. Warum? Obwohl ich so selbstlos es für sie gemacht habe, was mir unheimlich wichtig war, war das Lob. Und da merke ich, egal was ich tue, ich war so selbstlos, habe tapeziert. Wenn ich da drin alleine wohne, hätte ich nie tapeziert. Aber wisst ihr was, hätte ich dieses Lob bekommen, hätte ich nie wieder tapeziert. Obwohl ich es für sie gemacht habe. Und so wissen wir, egal was wir tun, egal was wir machen, egal wie gut wir sind und von uns glauben, dass wir gut sind, das ist so dieses Konzept, ja, er ist ein guter Mensch, ja, nach welchem Standard? Wenn jemand über mich sagt, ich bin ein guter Mensch, ja, nach welchem Standard? Ich sage euch, der Standard, den Gott gesetzt hat, keine Chance. Ich bin einfach, sogar die Werke, die ich getan habe, die Werke, die ich mache, müssen vergeben werden. Hey, ich bete, ich liebe Gott, wir beten Gott an und sagen, hey Gott, du bist der Höchste, du bist der Größte und so weiter. Und in meinem Kopf ist Gott, hey, du hast bestimmt gerade Wohlgefallen an mir. Bei euch nicht? Oh, Schrott. Ich Sünder. Manchmal, weißt du, ich bin alleine in der Gemeinde und sehe Sachen, die dreckig sind oder die gemacht werden machen und ich mache sie und in meinem Kopf ist, manchmal, ich mache sie ganz selbst und in meinem Kopf denke, es wäre eigentlich ganz gut, wenn das jemand sehen würde. So ganz selbstlos, weißt du, ganz selbstlos, ohne Egoismus mache ich diese Sachen, wo ich weiß, aber es wäre ganz gut, wenn das jemand sehen würde. Und so haben wir, egal was wir tun, in unseren Herzen sind einfach Dinge, die müssen vergeben werden. Wir sehen, wir sind nicht so perfekt. Du kannst versuchen zu lieben, selbstlos zu sein, aber es wird immer irgendetwas hier drin übrig bleiben, das irgendwie so unperfekt ist, das Gott nicht widerspiegelt. Und das ist nach dem Standard, nach dem biblischen Standard ist das Sünde. Deswegen müssen wir alle sagen, hey, wir sind Sünder, wir sind so unperfekt, aber nicht im Sinne von, oh, oh, es ist vorbei mit mir, ich bin einfach, ey, weißt du was, für mich gibt es keine Hoffnung. Nein, 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 nein. Wir müssen erkennen, wir sind so unperfekt. Wir brauchen jemanden, der so perfekt ist, dass er uns hilft, damit wir von Schritt für Schritt immer besser werden. Und so sehe ich das an mir wirklich. Ich liebe meine Frau so sehr, aber trotzdem habe ich dieses Verlangen nach Lob, wenn ich jetzt irgendetwas mache. Und ich merke, weißt du was, ich würde so viele Sachen auch machen, auch wenn ich kein Lob bekommen würde, aber trotzdem merke ich, wie schwerer es mir fallen würde. Und so sind wir, egal was wir tun, auch wenn wir beten. Wenn wir beten, ja, gefällt es Gott, absolut gefällt es Gott. Aber auch in unseren Gebeten sind wir manchmal sowas von nicht selbstlos, sondern eigentlich egoistisch. Und das zeigt, und das hat nichts damit zu tun, dass Gott dann sagt, nein, 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 wieder falsche Haltung. Jetzt gehst mal in dein Zimmer, bleibst dort, schließ dich ein und wenn du mal darüber nachgedacht hast, kommst wieder raus. Nein, Gott ist so nicht. Ich bin so manchmal. Nein, 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 nein. Also, sonst hättest du mir noch das Jugendamt ans Hals. Sondern Gott wusste, hey, wir sind so, solange wir dieses Fleisch hier haben, solange wir dieses, also ihr euers, ich meins, wird es immer so bleiben. Du willst Dinge machen, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind. Und das ist nicht, weil der Geist, dein innerer Mensch es will. Nein, das ist das Fleisch. Das ist wirklich so. Das ist so, du weißt, manches Essen ist nicht gut, aber oh, jetzt habe ich was getroffen. Nein. Weißt du, auch in der Ehe bei uns, ich weiß manchmal, weißt du, wie, wenn die Ise was gemacht hat und ich habe einen rationalen Kopf, weißt du, sie macht was und ich weiß, nach dem inneren Menschen weiß ich, was gut ist. Sie braucht eine Umarmung und ich soll meinen Mund halten, aber mein Fleisch kann es nicht. Ich muss ihr dann ganz genau erklären, was sie falsch gemacht hat. Ja, sie ist ja gerade traurig, weil sie was falsch gemacht hat. Da braucht sie nicht noch einen Mann, weiß man, einen Mann, der ihr erklärt, wieso, weshalb das eigentlich falsch war. Weißt du, ich meine so. Und so merke ich, egal wie gut ich meine Sachen mache, egal wie gut ich was sage, hey, ich kann nicht so gut und so perfekt beten. Und Paulus musste über sich selber sagen, hey, ich war untadelig, was das Gesetz Gottes betrifft. Viele sagen, ja, Gott musste sozusagen Jesus schicken, weil man das Gesetz nicht einhalten konnte. Das stimmt nicht. Paulus war untadelig in dem, was er erfüllt hat. Nur die Sache ist, egal wie wir es erfüllen, wird es trotzdem unvollkommen sein. Und nicht perfekt genug sein. Okay, geht nicht. Und das ist ein Zustand, an den wir hinkommen müssen. Hey, weil wenn wir da irgendwann mal hinkommen, hey, weißt du was? Ich bin nicht so gut. Wir Jüngeren, ich zähle mich noch zu den Jüngern. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, weil ich manchmal noch immer denke, hey, weißt du was, ich kann irgendwie alles. Weißt du, ich meine so, ich brauche keine Hilfe, ich brauche irgendwie niemanden. Weißt du, ich bin sowieso ein Mann, weißt du, ich meine so, Mann, der alles kann. Aber dann merkst du, hey, das ist eigentlich nicht so. Ich brauche wirklich Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und es ist so in unserem Leben ebenso, dass wir brauchen Gnade. Wir brauchen einen Erlöser, weil wir so unvollkommen, unperfekt und unvollständig sind. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Und das wusste Gott. Und deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt. Deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt, dass wir Gnade haben. Und schaut mal, was Titus 2,11 sagt. Ihr müsst es nicht aufschlagen. Da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Jesus ist erschienen, Jesus ist heilbringend erschienen, nicht um uns zu verdammen, uns aufzuzeigen, hey, wie schlimm wir sind, dass wir es sowieso nicht schaffen. Weißt du, ja, kannst versuchen, aber du wirst es sowieso nicht schaffen. Weißt du, ich meine so, nein. Jesus ist erschienen und wusste, hey, du wirst es nicht schaffen, aber das ist okay, weißt du was, ich habe es für dich geschafft. Ich gebe dir Gnade und die Gnade wird dich unterweisen, das wird dir helfen, sie wird dir Kraft geben, sie wird dir Stärke geben. Ich werde alle Tage deines Lebens, will ich mit dir sein und will dir helfen, dass du schaffst. Und wenn wir diesen Zustand irgendwann mal erreichen und so sind, hey, sagen Gott, hey, ja, ich kann es nicht. Weißt du, es gibt so viele Bereiche in meinem Leben. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, Gott, ich will einfach nur aufgeben. Ich brauche jemanden, der mir sagt, dass ich es doch schaffe. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Ich brauche jemanden, der mich einfach in den Arm nimmt und sagt, komm, auf geht's, du kriegst es hin, ich bin mit dir. Und das ist Gott. Es ist nicht Gott, der sagt, hey, ihr Sünder, guck mal, wie ihr seid, jetzt muss ich noch meinen Sohn schicken und so weiter, jetzt muss ich noch ans Kreuz gehen. Nein, er hat es aus Liebe getan, weil er wusste, dass wir es sowieso nicht schaffen. Ich weiß nicht, es gibt Kirchenväter, die sagen, die größte Liebesgeschichte in der Bibel, außer die Liebesgeschichte Jesus für die Welt, ist in Hosea. Die größte Liebesgeschichte, die Welt jemals gehört hat. Und wenn ihr das Buch Hosea nicht kennt, Gott möchte Hosea seine Liebe offenbaren. Gott möchte zeigen, wie sehr er den Menschen liebt. Und das ist im Alten Testament, also das ist nicht mal im Neuen Testament. Und er möchte ihm zeigen, wie sehr, und er sagt zu ihm, hey, pass auf, ich will zeigen, ich will, dass du verstehst, dass du ergreifst, welche Liebe ich für Menschen habe. Auch wenn ich weiß, wie sie gerade sind, dass sie mich bespucken, dass sie lieber nach Luxusgütern Ausschau halten, als nach mir Ausschau halten. Aber ich will dir zeigen, wie sehr ich die Menschen liebe. Und er sagt, Hosea, geh und heirate eine hurerische Frau. In anderen Worten, in unseren Worten, geh ins Bordell und such dir jemanden aus und heirate sie. Und Hosea, ich sag dir eine Sache, die Frau, die du heiratest, sie wird dir nicht treu bleiben. Wieso? Und er sagt, aber und Hosea, was ich wissen will, ist, das ist das, was ich für mein Volk empfinde, das ist das, was ich für die Welt empfinde. So viel Liebe habe ich für sie, dass ich weiß, dass sie unperfekt sind, dass ich weiß, dass die Menschen unperfekt sind, dass ich weiß, dass die Menschen sozusagen meinen Willen nicht immer tun werden und trotzdem ich sie so sehr liebe, dass ich Ausschau nach ihnen halte. Dass ich weiß, auch wenn sie meine Liebe empfangen, meinen Segen empfangen, trotzdem in gewissen Sachen es nicht perfekt machen werden und trotzdem ich ihnen wieder hinterhergehen werde. Er sagt, Herr, hey, du wirst sie so sehr lieben, aber sie wird nach anderen Männern Ausschau halten. Gott sei Dank hat Gott es nicht zu mir gesagt. Ich wäre nicht so. Und da sieht man meine Unperfektheit. Und dann siehst du sie gebar ihm Kinder. Und er hat sie geliebt, er hat sie versorgt, sie hat Kinder, aber sie ist ihm trotzdem untreu geblieben. Ihr Name war Gomer. Er bemühte sich so sehr um sie, aber sie lief ihren Liebhabern hinterher. Er versorgte sie, sie war aber nach Luxus und nach dem Liebeslohn aus. Ständig nach mehr aus, ohne zu wissen, dass es nie gestillt wird. Und er sagt, so sehr liebe ich die Menschen. So sehr liebe ich die Menschen. Die sind so unperfekt. Ich weiß, sie werden mir untreu sein. Ich weiß, sie werden mir untreu sein. Und trotzdem habe ich Hoffnung und Glauben, dass wenn du meine Liebe empfindest, wenn sie meine Liebe empfinden, wenn sie meine Gnade empfinden, dass sie zu mir kommen. Und dann ist dieses wundervolle dritte Kapitel und das ist der Höhepunkt dessen in Hosea. Schaut mal, und sie ist wieder weggelaufen. Wieder ist sie weggelaufen. Er zu Hause mit 3 Kindern. Und damals gab es keine DNA-Tests. Du weißt nicht mal, ob es vielleicht deine sind. Überlegt euch mal, wie das ist. Jeder in seiner Umgebung weiß ganz genau, wie seine Frau ist. Jeder weiß, woher sie genommen hat. Jeder weiß, wohin sie geht, wenn sie nachts aus dem Haus sich schleicht. Aber Hosea liebt sie so sehr. Und schaut mal, das Kapitel 3, das ist das kürzeste Kapitel in dem ganzen Buch, da steht: Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen bzw. Rosinenkuchen lieben. Er sagt dir, Hosea, sie ist wieder weg. Und möglicherweise ist sie weg, Hosea alleine mit 3 Kindern, weiß nicht, wo sie ist, ein alleinerziehender Vater in der damaligen Zeit, jeder weiß, was er für eine Frau hat. Und Gott spricht zu ihm und sagt, Hosea, geh und suche dir diese Frau und erneuer den Bund mit ihr. Geh, du wirst sie da finden mit ihren Liebhabern. Und Gott sagt, geh, weil ich will den Menschen offenbaren, wie sehr ich sie liebe. Und es ist natürlich ein Bild von den Menschen und von Gott. Gott liebt uns so sehr, Gott hat die Welt geschaffen und wir kümmern uns so wenig um ihn, weil wir Sünder sind. Und nicht im Sinne von, dass ich euch das sage, dass wir uns schlecht fühlen müssen. Nein, es ist, Gott, ich brauche deine Hilfe. Gott, du bist so gnädig, du bist so liebevoll, ich brauche dich. Obwohl ich so untreu dir gegenüber bin, verdammst du mich nicht, sondern du gibst mir noch die größte Liebe, die es gibt. Gott, hey, ich brauche dich. Und ich kann dir nicht versprechen, ja, ich entscheide mich, dich immer zu lieben, aber ich kann dir nicht versprechen, dass es immer so sein wird. Gott, ich entscheide mich, meine Gebete dir aufsteigen zu lassen, aber ich kann dir nicht versprechen, weil ich nicht weiß. Ich bin einfacher Sünder, die werden trotzdem so egoistisch manchmal sein. Und wisst ihr was? Er geht und sucht sie und wo findet er sie? Er findet sie in der Partyszene. Er findet sie, weil was haben sie? Sie haben, weißt du, Rosinenkuchen. Hey, ich pick die Rosinen raus aus dem Kuchen, wenn sie da sind. Weißt du, was ist Rosinenkuchen? Aber sie hat Ausschau gehalten und so sind wir so oft als Menschen. Ich weiß es bei mir. Hey, ich bin einfach so lange in diesem Fleisch, habe ich die Tendenz, nicht mein innerer Mensch, aber dieses Fleisch hat die Tendenz, nach irgendwie mehr Ausschau zu halten. Also vielleicht habt ihr schon mal das Foto gesehen, wo ein Fahrradfahrer steht neben einem Golffahrer. Und der Fahrradfahrer schaut auf den Golf und denkt sich, boah, ich hätte so gern einen Golf. Und neben dem Golffahrer ist ein Mercedes-Fahrer. Und der Golffahrer guckt nicht zum Fahrradfahrer, sondern zum Mercedes-Fahrer und denkt sich, oh, ich hätte so gern Mercedes. Und neben dem Mercedes-Fahrer steht ein anderes Auto. Und der Mercedes-Fahrer schaut nicht auf den Golffahrer, sondern schaut auf den Porsche-Fahrer und denkt sich, oh, ich hätte so gern ein Porsche. Und der Porsche-Fahrer schaut nicht auf den Mercedes-Fahrer und schaut nicht auf den Mercedes-Fahrer, sondern schaut neben sich, ist ein Hubschrauber und denkt sich, oh, ich hätte so gern einen Hubschrauber. Und der Hubschrauberfahrer schaut nicht auf den Porsche-Fahrer, sondern schaut auf neben sich, was neben sich, und da ist ein Jet und denkt sich, boah, ich hätte so gern einen Jet. Und so sind wir so oft unvollkommen. So sind wir so oft, weiß man so, ich weiß es, wo ich herkomme, ich weiß es, wo ich selber herkomme, als ich sozusagen Christ geworden bin und von zu Hause weggezogen. Das Einzige, was ich hatte, war eine Tasche mit ein bisschen Klamotten. Und das ist jetzt privat, meine Unterhosen hatten alle Löcher, weil ich kein Geld hatte, mir neue zu kaufen. Und ich muss mich jedes Mal daran erinnern, wo ich eigentlich herkomme. Genau, weil ich merke, hey, ich liebe Schuhe manchmal so sehr, weißt du, mein Sohn? Ich habe mir Grenzen gesetzt, wie teuer sie sein dürfen. Und dann gibt es so Schuhe, die manchmal ein bisschen teurer sind. Und ich denke mir, Gott, ich brauche jemand, der den Rest dazufügt. Nein, weißt du? Und ich weiß, das ist falsch. Ich weiß, das ist falsch. Aber das ist so manchmal in mir drin. Wisst ihr so, dass ich mir denke, Gott, wieso? Und dann denke ich mir so, Gott, bitte vergib mir, dass ich mir diese Grenze aufgesetzt habe. Und hier er geht und findet sie. Und der Party ist denn aber noch besser. Schaut mal, das ist so krass, wo er sie eigentlich findet. Und das ist sowas von erniedrigend eigentlich. Und Gott sagt, hey, ich bin Hosea. Und die Welt ist Gomer. Und schaut mal, Vers 2, da kaufte ich sie mir für 15 Silberschekel und eine Homer Gerste und einen Lettech Gerste. Du gehst irgendwo hin und deine eigene Frau und kaufst sie raus. Und in der damaligen Zeit, was du verstehen musst, was das eigentlich war, es war ein Sklavenhandel. dass du sozusagen Konkubinen dir ausgesucht hast. Hier war Goma, die in ihrer Partyszene nicht das bekommen hat, was sie eigentlich gedacht hat. Sie hat nach irgendetwas Ausschau gehalten, das ihr niemand geben kann. Und sie war so tief drin, dass sie am Ende von niemandem, von ihren Liebhabern und so weiter nicht mehr angenommen wurde, sondern sie wurde verkauft. Beziehungsweise jetzt war sie auf dem Sklavenmarkt, wo sie als Konkubine verkauft wurde. Und was das eigentlich bedeutet, ist, dass Konkubinen, diese Frauen aufgestellt wurden, ihre Klamotten komplett entblößt dastanden und jeder konnte sich dann ausruhen. Und hier kommt wahrscheinlich Gomer vor, seine Frau, und er ist da und muss für sie bieten, weil Gott zu ihm gesagt hat, ich will, dass du sie dir zurückholst. Das Ding ist, sie gehört jemandem anders jetzt, weil sie sich freiwillig entschieden hat. Und was er eigentlich macht, hier hast du sozusagen eine Auktion und jemand sagt, hier kommt Gomer vor und jemand sagt, ein Silberscheckel. Ein anderer sagt, zwei Silberscheckel. Und Hosea denkt sich, drei Silberscheckel. Und der nächste, fünf Silberscheckel. Der nächste, vielleicht sagt er, acht Silberscheckel und das ist seine eigene Frau. Neun, zehn, elf. 12 Silberscheckel, die bieten für seine Frau, die er liebt. Und er hat keine andere Möglichkeit, als dafür zu zahlen. Obwohl er nicht schuld ist. Und am Ende kommen sie vielleicht auf 14 Silberscheckel. Und dann sagt Hosea, 15 Silberscheckel und ein Homer-Gerste und ein Lettech-Gerste. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, deine ist es. Jeder weiß, es ist eigentlich seine Frau. Das ist die Liebe Gottes, die er für uns hat. Das ist die Liebe Gottes. Jemand, der anderen nachgelaufen ist, gehurt hat, obwohl sie jemand anders gehört hat. Und so, das ist das Bild zwischen dem Menschen und Gott, dass Gott alles dem Menschen gegeben hat. Aber wir einfach sowas von manchmal nach eigenen Sachen, nach eigenen Lüsten trachten, dass wir ihn vergessen. Aber Gott ist nicht so einer, der uns dann verurteilt und sagt, hey, vorbei, Schluss aus, vorbei, ich kann nicht mehr mit dir und so weiter, ist mir egal, was bei dir hier passiert. Nein, seine eigene Frau an dem Sklavenmarkt bietet er mit, um sie herauszukaufen. Und schaut mal, und das ist der letzte Vers. Es gibt noch weitere Kapitel, ich glaube 9 weitere Kapitel in dem ganzen Buch, aber das ist der letzte Vers, dass du über Hosea und Gomer hörst. Und Vers 3 steht, und ich sagte zu ihr, viele Tage sollst du bei mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören. Und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Und das ist die persönliche Geschichte, ist da vorbei. Wir wissen nicht mehr, wie es ausgeht. Er holt sie nach Hause, er hat für sie gezahlt, die er versorgt hat, mit der er andere Kinder hat. Und obwohl er vielleicht nicht mal weiß, ob es seine Kinder sind, aber er hat sich um die Kinder gekümmert, sie nicht, sie ist weggegangen. Ist auf dem Sklavenmarkt, hat sie dort gefunden, hat möglicherweise Ausschau gehalten, wo ist sie, hey, Goma und so weiter, meine Frau, ihr wisst ja und so weiter. Und sie haben gesagt, ja, sie ist so tief in dem Dreck drin, hey, sie wird jetzt gerade verkauft. Und er denkt sich, hey, nein, ich muss sie herauskaufen, ich habe Hoffnung, ich habe Glauben für sie. Die größte Liebesgeschichte, die Menschheit jemals gehört hat, sagen Kirchenväter, ist das hier. Weil das die selbstloseste Liebesgeschichte ist schlechthin. Es ist leicht, jemanden zu lieben, der dir Liebe zurückgibt. Aber wahre Liebe ist sogar ein Risiko. Wenn du anfängst, dein Herz aufzumachen, dann bist du verletzlich. Wenn wir aufmachen, wenn wir unsere Treue jemandem widmen und geben, gehen wir ein Risiko ein. Wenn wir jemanden lieben, gehen wir ein Risiko ein. Wenn wir jemanden vergeben, gehen wir ein Risiko. Das ist das Risiko, das Gott eingegangen ist. Der sagt, ich gebe meinen einzigen Sohn, den ich habe. Obwohl er für nichts schuld sein wird, er geht ans Kreuz für alle, für die ganze Welt. Obwohl es nicht mal sicher sein wird, dass irgendjemand an ihn glauben wird. Und hier, er holt sie zurück und wir wissen nicht, was für ein Ende es ist. Ist sie möglicherweise am nächsten Tag wieder weggegangen? Hat sie sich vielleicht eine Woche bemüht und dann ist sie wieder weggegangen? Vielleicht war sie die ganze Zeit traurig da, hat sie sich selber verurteilt und so weiter. Vielleicht hat sie diese inneren Kämpfe gehabt und sie wusste nicht, wie sie da rauskommt. Und hier ist Hosea, der gesagt hat, ich bleibe bei dir. Ich werde dir treu bleiben. Bitte bleib du mir auch treu. Aber auch wenn du mir nicht treu, ich werde dir immer treu bleiben. Das ist die Liebesgeschichte. Und das ist das, was Gott für uns gemacht hat. Das ist, wie sehr Gott uns liebt. Das ist, so sehr liebt Gott die Menschen, dass er weiß, wir kümmern uns in so vielen Momenten, in so vielen Situationen, vielleicht in dem größten Teil unseres Lebens gar nicht um ihn. Möglicherweise andere werden ihn fluchen, verfluchen, möglicherweise werden sie ihn verurteilen und so weiter, werden Sachen Gott anhängen, wieso Herr Gott, wo warst du Gott, als ich dich gebraucht habe und all diese Sachen, obwohl er gar keine Schuld hat. Und dieser Gott sagt, aber ich werde sie trotzdem lieben. Dass wir, wenn wir verstehen, hey, egal wie gut wir Dinge machen, es wird nicht so perfekt genug sein. Wir brauchen einen Erlöser. Ein Erlöser, der uns liebt. Und dieser Erlöser, er hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Ist es nicht gigantisch? Ist es nicht krass? Das ist sowas von wundervoll. Ich weiß, Gott, danke Gott, dass ich sowas nicht durchgehen muss. Wisst ihr was? Früher war ich sehr eifersüchtig, so in meiner Jugend und so weiter. Allein Eifersucht, was das in einem macht, die meistens aber nicht mal rational ist, sind einfach nur Gedanken und aus diesen Gedanken entstehen Gefühle und aus diesen Gefühlen kommen irgendwelche Hormone hoch, die dich irgendwie fast zerstören. Obwohl gar nichts ist. Und dann dieser Gedanke, wenn was ist, trotzdem weiter zu lieben. Und nicht nur weiter zu lieben, hier diese Geschichte, Hosea geht an einen Ort, ich meine so, da willst du dich doch vergraben, weißt du, ich meine so. Hosea, da hat so viele Frauen, hunderte von Frauen, die happy wären, sogar deine Kinder, sich um deine Kinder zu kümmern. Nein, aber ich liebe sie. Sie hat mir so weh getan, aber ich liebe sie, ich kümmere mich um sie und all diese Sachen. Und so ist Gott. Er weiß, wir sind Sünder, aber er ist nicht einer, der auf den Sklavenmarkt geht und sagt, ha! Und uns dann bloßstellt, sondern er ist ein Gott, der sich selber erniedrigt und sagt, sie brauchen meine Hilfe, sie brauchen meine Liebe, sie brauchen meine Gnade, sie brauchen Erlösung, wir brauchen Erlösung. Und deswegen ist Sünde wichtig, dass wir Sünde verstehen. Dass Sünde ist nicht irgendetwas, hey, wie schlimm und so weiter. Sünde ist etwas, wo wir hinkommen und sagen, hey, wir, aus unserer eigenen Kraft schaffen wir es nicht. Wir können nicht so gut sein, auch wenn wir für andere gut sind. Aber trotzdem haben wir diese Motive in uns drin, trotzdem haben wir diese Gelüste in uns drin, trotzdem haben wir all diese Sachen drin, von denen wir wissen, eigentlich sind sie nicht gut und trotzdem. Du kannst zwar mit allem irgendwie treu sein und trotzdem hast du Gedanken, und Gott sagt, ich weiß das. Deswegen gebe ich meinen Sohn. Halleluja. Und ich will einfach die Möglichkeit bieten, wer weiß, hey, das hat mich, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen Erretter. Ich bin schwach. Ich brauche jemanden. Und Gott, hey, ich weiß nicht mal, ob ich an Jesus glaube. Weißt, aber wenn da nur ein Funke Wahrheit drin ist von dem, was ich jetzt gerade gehört habe, hey Gott, dann will ich das. Oder willst du vielleicht einfach deine Beziehung mit Gott erneuern oder ähnliches? Lasst uns aufstehen und lasst uns einfach vor Gott stehen und sagen, hey Gott, ich brauche deine Hilfe. Gott, ich bin ein einfacher Sünder, aber ich bin so froh, dass obwohl ich ein einfacher Sünder bin, Vater, dass du mich nicht verurteilst, sondern dass du mich erlöst. Halleluja. Und wenn du weißt, du brauchst einen Erlöser, als allererstes, was wir machen, ist, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Weil die Bibel sagt, dass wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist, dass er errettet sein wird, dass er gerechtfertigt sein wird, dass ihm die Sünden vergeben werden. Dann lasst uns einfach dieses Gebet sprechen. Vater, ich danke dir, Herr. Ich kann diese Liebe nicht verstehen. Ich kann diese Gnade nicht verstehen. Ich kann diese Vergebung nicht verstehen. Weil ich bin nicht so. Aber weil ich nicht so bin, brauche ich dich. Brauche ich Hilfe. Weil ich unperfekt bin, brauche ich deine Gnade. Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Dass du meine Sünden getragen hast. Dass du zu Sünde geworden bist und dass, wenn ich an dich glaube, mir meine Sünden vergeben werden. Vergib mir, Jesus, vergib mir, Gott, wo ich dir nicht so nachgejagt habe, wo ich dich eigentlich verlassen habe, wo ich dir untreu war, obwohl du mich geschaffen hast. Vergib mir, Herr. Jesus, komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Herr, öffne dir mein Herz. Zeige mir die Gnade. Lass mich Liebe empfinden. Lass mich in Vergebung wandeln. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du treu und gerecht bist, mir zu vergeben, wenn ich um Vergebung bitte. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir und ich preise dich, Herr. Ich danke dir, Vater, für einen wundervollen Tag, Vater, den du geschaffen hast. Ich danke dir, Vater, dass Vater, sogar am heutigen Morgen gab es so viele Situationen und so viele Bereiche in meinem Leben, wo ich dir untreu war. Und trotzdem, Herr, trotzdem nimmst du mich an die Hand, trotzdem liebst du mich, trotzdem hast du mich erlöst, trotzdem glaubst du an mich und trotzdem wirst du mit mir sein alle Tage meines Lebens. Herr, du bist so gut, du bist so wundervoll. Diese Geschichte mit Hosea und Gomer, die ist sowas von krass, Herr. Und trotzdem ist sie sogar diese Geschichte ist unvollkommen. Unvollkommen in der Art und Weise, wie sie uns aufzeigt, wie sehr du uns liebst. Weil so sehr sich Hosea um seine Frau Gomer bemüht hat, Herr, so sehr er sie geliebt hat, so sehr er verletzt wurde und trotzdem ihr vergeben hat. Gott, deine Liebe, deine Vergebung ist noch so viel größer, so viel vollkommener für uns, Herr. Für die Menschen da draußen, für die ganze Welt. Und dafür preisen wir dich und dafür lieben dich. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir für den heutigen Tag. Vater, wir danken dir für unsere Gemeinschaft. Wir danken dir, Vater, für das Essen. Wir danken dir, Herr, Halleluja. Wir danken dir, Vater, für jede einzelne Person, die hier ist. Weil das größte Gut, das wir haben, sind die Menschen, sind unsere Nachbarn, sind unsere Mitmenschen, sind unsere Familien. Dafür danken wir und dafür preisen wir dich, Vater. Halleluja. Und wir beten, Vater, dass auch in den Gesprächen, dass wir einfach auch in unserer Gemeinschaft, dass deine Liebe wiedergespiegelt wird, dass deine Gnade, deine Freude wiedergespiegelt wird. Vater, wir danken dir und wir preisen dich, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Auch wenn unsere Liebe für dich unvollkommen ist, aber wir wollen dich noch mehr lieben. Und du glaubst uns und du hilfst uns und dafür ist die Gnade da. In Jesu Namen. Amen.